Wir haben uns über, oh, das ist sehr laut, ein bisschen leiser vielleicht. Ja, genau. Wir haben uns über den Titel abgestimmt, aber wir haben jetzt nicht die Details abgesprochen. Von daher war für mich die Einleitung auch neu. Das ist ein super, super Einstieg gewesen, Bernd. Vielen Dank. In diesem Film ist es ja auch so, dass Jack Nicholson, der diesen mürrischen Großkotz spielt, in Zusammenleben und Zusammenleiden mit seinem Bettnachbarn eine Verwandlung erlebt und vom mürrischen zum sich immer mehr öffnenden Menschen auch sich verwandelt. Und das ist für mich tatsächlich auch eine Brücke, ohne dass ich die jetzt erwartet habe. Die Adventszeit ist eine solche Verwandlungszeit. Sie erinnert uns an etwas, was wir über das Jahr vielleicht vergessen, was uns aus dem Blick gerät, nämlich dass diese Welt verwandelt wird. Immer wieder im Kleinen, in dieser Zeit, in der wir leben, durch Menschen, die Gott trauen, sich ihm anvertrauen und Hoffnung in diese Welt hineinbringen, aber am Ende auch noch mal sehr grundsätzlich wird diese Welt verwandelt. Das ist Inhalt christlicher Hoffnung. Deshalb herzlichen Dank, Bernd, für den Einstieg. Ich blätter noch mal eben kurz zurück. Es ist ein paar Jahre her. Es ist Juni, Sommer. Wir verbringen als Familie unseren Sommerurlaub in Italien an der italienischen Riviera. Wir genießen Sonne, Sand, Meer und erholen uns prächtig. Die Kinder spielen im Sand und meine Frau und ich, wir können tatsächlich ungestört ein Buch lesen. Ungestört bis zu einem Moment, den ich zunächst gar nicht so richtig wahrnehme, den ich nur so irgendwie im Unterbewussten als Störung erst mitkriege. Während ich nämlich genüsslich abhänge und lese, nehme ich so nach und nach eine Melodie war, die mein Sohn Moritz so vor sich hinsummt. Es ist noch nicht hier oben angekommen, es ist irgendwie im Bauch oder was. Ich fühle mich unwohl, weil es dauert ein bisschen, bis ich erkenne, was er da eigentlich summt. Die Entspannung ist für einen kurzen Moment in echter Gefahr, als ich nämlich noch mehr unbewusst als bewusst wahrnehme, was das für ein Lied ist, macht sich sofort Unbehagen breit. Ich komme mir in meiner Badehose irgendwie unpassend gekleidet vor und ich muss mich selber tatsächlich nochmal daran erinnern, dass wir Urlaub haben, dass wir in Italien sind und dass meine Kleidung sowohl für die Umstände als auch für die Jahreszeit ziemlich angemessen ist. Warum erzähle ich euch das? Die Adventszeit ist eine uns sehr vertraute Zeit. Es ist die Zeit der vertrauten Gerüche, der vertrauten Stimmungen und Stimmen, der vertrauten Töne, Bilder und auch der vertrauten Geschichten. In dieser Zeit begegnen wir so vielem Altbekannten, was wir zum Teil aus frühester Kindheit schon kennen, wie zu keiner anderen Zeit im Jahr. Die Vertrautheit mit den Dingen dieser Zeit kommt besonders daher, dass wir sie eben nicht immer pflegen, sondern dass sie einer bestimmten Zeit vorbehalten sind. So kann die Vorfreude auch steigen. Und ich habe eben gehört hinter mir, dass Sie sich gefreut haben, dass wir hier am Anfang Macht hoch die Tür singen, dass dieses Lied hier vorkommt. Es ist etwas, was wir im Sommer nicht singen würden, aber was jetzt genau passend ist. Wir begegnen in den letzten Wochen dieses Jahres, wie jedes Jahres, sehr vertrauten Dingen. Bei den Liedern fällt mir das ganz besonders auf, aber auch noch an anderen Dingen. Wir würden freudig Welt so ohne weiteres nicht an der italienischen Riviera singen, im Sommer, im Urlaub, aber jetzt umso mehr. Adventszeit, Zeit der Vertrauten, weil eben nur zu dieser Zeit auch gehörenden Dinge. Vertrautes gibt Sicherheit, schafft Wärme, schafft Identität und gibt Sicherheit gerade vor Weihnachten auch Behaglichkeit. Vertrautheit hat aber, wenn man die Bibel ernst nimmt, nicht nur diese warme Seite, diese Seite, die Behaglichkeit schafft, sondern es gehört zum Advent auch die Erfahrung, dass es vertraute Dinge gibt, die nicht sehr behaglich sind. Und das werdet ihr gleich merken, wenn ihr den Predigttext, der für diesen Sonntag heute vorgeschlagen ist, hört. Er ist bekannt, vertraut, gehört ausdrücklich in die Adventszeit, aber er ist erstmal nicht sehr behaglich. Hört die Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, ab Vers 25. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und den Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und vor dem Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und genau dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn das alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und dann sagt er seinen Jüngern ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume, seht sie euch an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selbst, dass jetzt der Sommer nahe ist. Und genau so auch ihr, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, von dem ich sprach, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Ein Adventstext, wie er im Buch der Bibel erzählt wird, wie er uns überliefert ist. Ursprünglich steht da natürlich nicht Adventstext drüber, aber inhaltlich hat man es im Lauf der Kirchengeschichte zu dieser Zeit sortiert, weil es um die Wiederkunft und die Ankunft und die letzte Hoffnung für diese Welt geht. Advent heißt Ankunft und es wird eben der Tag kommen, an dem der Menschensohn auch endgültig wiederkommen wird, dann nicht mehr in Niedrigkeit, sondern in Herrlichkeit, dann nicht mehr verwechselbar wie damals, als manche ihn für einen Propheten, manche für einen Scharlatan gehalten haben, sondern dann unverwechselbar und eindeutig. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Schwester, ist auch ein Weilchen schon her. Wir unterhielten uns über Umweltzerstörung und Kriege und darüber, ob das Ende der Welt überhaupt noch aufzuhalten ist. Wir waren damals beide sehr traurig und wir sprachen auch über unsere eigenen Zukunftsängste. Schließlich haben wir zusammen, das ist eigentlich nicht üblich zwischen uns beiden, aber das haben wir dann gemacht, einige Abschnitte aus den Reden Jesu über das Ende der Welt gelesen und eben unter anderem auch diese beiden Verse, die ich jetzt nochmal wiederhole. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, sagt Jesus, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und dem Bogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Ganz überrascht sagte meine Schwester damals, das ist ja genau das, was jetzt passiert. Ja, ganz genau. Die Aussagen Jesu über unsere Zeit sind tatsächlich von geradezu atemberaubender Aktualität. Im Blick auf das Ende der Welt lässt sich neben der Aktualität der Bibel auch noch etwas anderes beobachten. Es gibt so etwas wie eine fast weltweite Solidarität der Menschen, die da heißt, das dicke Ende kommt noch. Eine Ahnung, eine ungute Ahnung, die sich wie Mehltau über diese Erde zieht. Das dicke Ende kommt noch. Manche versuchen, es zu verleugnen, es zu überspielen, es kleinzureden, aber es sind eigentlich unbeholfene Versuche, der Wahrheit auszuweichen. Das dicke Ende ist für viele Menschen schon lange nicht mehr nur eine rein theoretische Möglichkeit, die mal vielleicht irgendwann kommen könnte. Auch Wissenschaft und egal aus welchem Bereich, ob das Biologie ist, Physik, Ökonomie, sie reden seit Jahrzehnten davon, dass es eben nicht mehr nur eine rein theoretische Möglichkeit ist, dass diese Welt, die wir so kennen, endet, sondern dass es fast schon eher eine konsequente Notwendigkeit ist, wenn wir daran nichts ändern, und zwar sehr grundsätzlich ändern, an der Art und Weise, wie wir mit dieser Erde umgehen. Der Chor der warnenden und mahnenden Stimmen wird immer größer. Aber statt das Feuer zu löschen, bekämpfen wir die Feuermelder und Melderinnen, die darauf aufmerksam machen. Ein immer größerer Chor sagt, wenn wir Menschen, und hier ganz besonders wir Menschen in den Industriestaaten, wenn wir nicht endlich anfangen, grundlegend unsere Verhaltensweisen zu ändern, dann kommt es unvermeidlich zur apokalyptischen Katastrophe, zum ökologischen Kollaps. Die biblischen Texte vom Ende der Welt sind nah dran an diesem Gefühl, das größer wird, an der Erkenntnis, die breiter wird. Sie sind nah dran an diesen Gefühlen, an den Erwartungen und Befürchtungen der Menschheit und an den Prognosen der Wissenschaft. Jesus sagt, auf Erden wird den Menschen bange sein. Diese Voraussage ist eben nicht mehr Vergangenheit, sondern leider bittere Gegenwart. Und jetzt sage ich ausdrücklich, hoffentlich wird heute in keiner einzigen Kirche oder Gemeinde so über dieses Evangelium gepredigt, das für heute vorgeschlagen ist, dass die Hörerinnen und Hörer denken müssen, dass das Christentum irgendein Interesse daran hat, dass uns Angst und Bange wird. Wenn die christliche Predigt auf die Angst spekulieren wollte, was sie lange tat, dann wäre das eine scheußliche Verzerrung genau dieses Evangeliums. Christliche Verkündigung, christliches Leben darf und kann angehen, gegen Angst und gegen Resignation, gegen das Ausbeuten aller Ressourcen und gegen das Leben auf anderer Leuts Kosten. Ein Christ oder eine Christin, die Freude hat am Zerbruch dieser Welt, ist keine Christin und kein Christ. Gott hat uns eben alle zum Bewahren und zum Bebauen und verantwortlichen Herrschen geschaffen und nicht zum süffisanten Lächeln aus einem bequemen Sessel. Jetzt ist das ein Spagat. Einerseits die Realität zu erleben und auch mit zu verursachen. Die Art, wie wir leben, trägt auch mit zur Misere bei. Es ist ein Spagat zwischen diesem Teil unserer Verantwortung und der Hoffnung, die uns beseelt. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Wirklichkeit. Die Angst vor dem, was kommt, wird durch keine einfache, menschliche, vernünftige Zukunftsplanung aus der Welt geschafft werden. Das wird versucht, ist aber selten wirklich von nachhaltigem Erfolg. Die Angst ist älter als irgendein Unheil und sie wird auch dauern über alle menschenmögliche Abwehr des Unheils hinaus. Angst ist sowas wie eine Begleitmelodie, die die Menschheit zu jeder Zeit ihrer Geschichte begleitet hat. Aber eben nur eine Melodie. Eine andere Melodie ist die der Hoffnung. Angst und Hoffnung begleiten uns durch die Geschichte. Eine Besonderheit der Menschen, eine Besonderheit unseres Lebens und unseres Vermögens gegenüber den Tieren ist, dass wir Zukunft erwarten können. Wir rechnen mit einem Morgen. Und weil das so ist, planen wir. Und jede Planung wird begleitet von diesen beiden Dingen, mindestens von Angst und Hoffnung. Manchmal ist die Angst größer, manchmal die Hoffnung. Auch wenn das Wort Hoffnung in diesem Abschnitt Jesu selber wörtlich nicht genannt wird, so ist es doch enthalten und es geht genau darum. Denn die Worte Jesu beschreiben in erster Linie nicht die Zustände am Ende der Zeit, sondern sie beschreiben, wie man um Gottes Willen da durchkommt, ohne zu vergehen. Gott sichert uns mit diesen Worten, die Jesus uns weitergibt, nicht zu verzagen, sondern immer eine größere Melodie um uns herum zu haben. Wie sichert Jesus diese Hoffnung? Wie sichert er uns, die wir diese zwar vertrauten, aber auch unbehaglichen Worte hören? Es klingt paradox, aber er sichert uns, indem er sie uns sagt, indem er kein Geheimnis daraus macht. Und indem er darüber hinaus noch mehr zu sagen hat, als es ist alles ganz furchtbar. Es ist ein Vorbote. Das Besondere an diesen Worten lässt sich vielleicht mit einem Kinderspiel beschreiben, das ich auch mit meinen Kindern ab und zu gespielt habe. Das kann man gut mit ihnen spielen, wenn sie gerade laufen können. Nämlich fangen um die Litfaßsäule herum. Ich weiß gar nicht, gibt es hier in Oberhausen überhaupt noch eine Litfaßsäule? Ja. Also das geht ja so, ich lief zunächst hinter meinen Kindern her, verfolgte sie und sie schrien und irgendwann drehte ich mich einfach um und lief ihnen entgegen und zu ihrer größten Überraschung stand ich plötzlich vor ihnen. Holla. So ähnlich von dieser Qualität sind die Worte Jesu. Sie sind seit 2000 Jahren Teil der Vergangenheit, Teil des Erbes, Teil der Tradition unserer Kultur, Teil der Weltliteratur. Sie sind seit 2000 Jahren bekannt und folgen der Menschheit hinterher. Aber sie werden uns eben am Ende der Zeit auch noch einmal von vorne entgegenkommen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sie kommen uns entgegen. Er kommt uns entgegen. Und deshalb kann er uns auch auffordern, angesichts von katastrophalen Erlebnissen, Erwartungen und Prognosen, die Augen offen zu halten, den Kopf zu heben. Wörtlich sagt er, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann hebt den Blick und erhebt eure Häupter, weil nicht das dicke Ende kommt, sondern ein fetter Anfang, weil sich eure Erlösung naht. Was da kommt, sieht wie Untergang aus, aber es sieht eben nur so aus. Es sind Zeichen, die reale Angst machen. Ich will das nicht schönreden, aber es sind Zeichen auf etwas, was größer und schöner ist, als wir es jetzt kennen. Jesus sagt so, betrachtet doch bitte die Geschichte. Wenn den Völkern Angst und Bange wird und du bist mit deiner Angst mittendrin, dann mach die Augen nicht zu, steck den Kopf nicht in den Sand, sondern trau dich hinzusehen und dich aufzurichten. Denn da kommt eben nicht das dicke Ende, sondern ein fetter Anfang. Die Erlösung der Welt, nach der sich alle Menschen und sogar alle Kreatur sehnen. Die Jünger damals werden Jesu Worte vom Ende der Welt vermutlich mit der gleichen Unbehaglichkeit gehört haben, wie wir heute. Doch weil wir sie kennen, wird uns weder die gegenwärtige noch die zukünftige Geschichte überrumpeln und platt machen. Sie kommt uns mit großer Wahrscheinlichkeit sehr unpassend vor. Wir werden uns daran nicht daran gewöhnen, so wie wenn man ein Weihnachtslied im Sommer singt, aber sie kommt uns vertraut vor. Wie geht man mit diesem Widerspruch um? Wie kann man sich in einer Welt unterbringen, die so gespalten ist, so zerrissen ist? Und wie kann man das eigentlich mit Leben füllen, dass einerseits uns immer klarer wird, wenn wir nicht aufhören, und offensichtlich tun wir das nie im großen Stil, es wird irgendwie immer kruder, wenn wir nicht aufhören, dann geht das hier den Bach runter. Wie gehen wir eigentlich mit dieser Erfahrung um und bleiben trotzdem zuversichtlich? Zum Beispiel, indem wir, was wir gleich tun werden, folgendes Lied singen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheint auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Wir singen alle Strophen, glaube ich. Die letzten zwei lese ich nicht, sondern die singen wir gleich mit. Amen.